Donnerstagabend. Hallo bei Stimme zu Marke, dem Live-Talk. Heute das letzte Mal mit der Streaming-Software, die ich sonst immer nutze, weil jetzt ist sie das dritte Mal in Folge abgestürzt, nachdem das Titellied lief. Vielleicht liegt es am Titellied, an der Musik, ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir noch rumgeeiert. Erst ging Facebook nicht im Streaming, das geht jetzt doch wieder. Dafür weiß ich nicht, ob Twitch geht, wobei mir das relativ recht ist. Und tatsächlich, ich konnte gar nicht groß mit meinem Ehrengast heute quatschen, weil mein Mikro-Input hat sich verabschiedet. Also heute ist ein Tag. Mich würde es nicht wundern, wenn wir zwischendurch weg sind und nicht zu hören sind. Ich weiß, ich sag mir mal ganz kurz, Christine schreibt gerade, ich bin zu sehen. Das ist schon mal ganz gut. Facebook läuft. Danke, Ron. Denise ist auch schon da. Super. YouTube, Ecki, nein, wir packen das. Wir haben eine Bild-Ton-Verzögerung. Das ist schlecht. Das will ich gar nicht haben. Was aber vieles erklärt. Ja. Gut, ist jetzt mal völlig egal. Ich freue mich wie Sau, weil ich sehe hier Krischi und ich bin wahnsinnig froh und wahnsinnig stolz, heute mit Krischi mal ein bisschen plaudern zu können. Währenddessen werde ich dann versuchen, mal diese Bild-Ton-Nummer irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber lass mal... Ah, nein, Facebook funktioniert ideal, da werde ich mal nichts ändern. Dann bleibt es mal so. Krischi. Schön, dass du dabei bist. Du bist gerade am See. Das Wetter hält ja noch ein bisschen. Nein, ist ja, ja die Lech, hast du gesagt, genau. Und es ist sehr schön, dass du auch draußen in Ruhe sitzen kannst. Du hast hoffentlich auch dein Weißbier bei dir. Und dann sind wir fit. Ja, genau. Wässerchen, hier sind wir. So, ein bisschen chaotisch am Anfang. Ich habe nicht groß mit dir reden können, aber nichtsdestotrotz, wir kennen uns ja, ich würde mal sagen, oberflächlich, weil ich habe viel zu selten mit dir gearbeitet und arbeiten dürfen. Ja. Was meistens daran liegt, dass du für Sprechen kaum noch Zeit hast, weil du so wahnsinnig viel Regie führst. Und ich aber... Nein. Nein, liegt es definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich denke mir das immer total oft, ich muss meine Kunden besser erziehen, weil die Sprecher, die ich gerne hätte und SprecherInnen natürlich, die suchen sich die Kunden meistens nicht aus. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht müssen wir die Kunden grundsätzlich mal neu erziehen, was Qualität im Voice-Over und in der Sprache bedeutet. Aber jetzt genug Geschleime. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass du da bist. Und du bist so
viel... Danke für die Einladung.
Ja, liebend gerne, weil du gehörst zu den spannendsten Menschen, die ich kenne, weil du so vielschichtig bist. Und du hast so viele Facetten, die du abdeckst, die wir sowieso heute gar nicht in dieser Stunde, wobei ich davon ausgehe, dass wir eh ein bisschen länger sitzen werden, abdecken können. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich. Du bist Sprecher, klar, führst Synchronregie. Wenn ich jetzt bei Wikipedia reinlunse, dann steht da darüber hinaus, du bist Theaterschauspieler, Dialogautor und halt auch klar Dialogregisseur. Und wie Christopher mir so erzählt hat auch, und das lese ich ja auch gerade, hat Vincent, wie heißt er, D'Onofrio in Criminal Intent gesprochen, womit viele von uns aufgewachsen sind. Wobei, ich war da schon etwas größer, ich habe das gar nicht so sehr geguckt. Und du hast ja auch so durch die Stimme und mit deiner Stimme ja auch eine ganz schöne Fanbase aufgebaut, ohne es groß bedacht zu haben. Also gerade mit deinen Anime-Geschichten kam das ja so, hui! Und das finde ich sehr interessant. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, von welcher Richtung kamst du eigentlich? Weil bei Wikipedia steht jetzt, dass du zuerst Theaterschauspieler warst. Was war so der Ursprung, um jetzt mal so ein bisschen die Facts abzudecken, wo kommst du denn eigentlich her?
Im Grunde muss ich relativ weit ausholen.
Ja.
Ich bin seit 42 Jahren mit meinem wunderbaren Freund Matthias von Stegmann eng verbandelt. Mhm. Und wir haben an der Schule viel Theater, Musikrevuen und so weiter gemacht. Und irgendwann hat er mir dann, hat er mich 87 gefragt, hast du mal Lust, mit zum Synchron zu kommen? Keine Ahnung, ja, mache ich mal.
Okay.
Und dann durfte ich zu Madeleine, Stolze. Und die hat da gerade so eine Zeichentrickserie gemacht, die Snorkels. Da hat Matthias gesprochen und okay. Da hat er mich mitgenommen und ich habe dann gleich mit Madeleine ein bisschen gequatscht und da hat sie gesagt, du, da gibt's eine kleine Rolle mit 3 Takes, hast du Lust, das mal auszuprobieren? Mhm. Und ich, okay.
Okay.
Und das kam mir zu Pass, weil das war eben ein Zeichentrick und ich kann ein bisschen was mit der Stimme machen und so. Und Das fand die offensichtlich so gut, dass sie und Matthias dann eben danach gesagt haben, du, wir haben überhaupt keine Skrupel, eben dich für Ensemble auch mal zu empfehlen.
Cool.
Und so fing das so ganz langsam an. Mhm. Da war ich ja noch Ende der Schulzeit. Dann habe ich versucht, einen Platz bei der Theaterwissenschaft zu kriegen. Das hat zuerst nicht geklappt. Dann okay. habe ich die Schauspielschule gemacht. Und dann hat es doch noch geklappt und bin ins Theaterwissenschaften Germanistik, habe das aber nur 4 Semester gemacht, weil mich dann zugegebenermaßen das Synchron einfach zu sehr eingenommen hat und ich gesagt habe, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich kann was und ich möchte damit aber auch Geld verdienen. Und bei der Theaterwissenschaft dann das immer dieses, wie Sie alle wissen, auf Seite 37 bei den Räubern. Was? Also ich habe mich da nicht gut aufgehoben gefühlt.
Kann ich absolut nachvollziehen, kann ich verstehen. Und natürlich ist es, ich glaube, der Traum von allen Sprechern ist ja, hey, ich kann davon leben. Und wenn du dann merkst, okay, ich habe es ja drauf und die Jobs kommen wieder und ich kann plötzlich das leben, wo ich aufblühe und wo es nicht ganz so staubig ist, dann ist es ja, Jackpot ist ja was total Cooles.
Absolut. Also das gebe ich auch zu, feiere ich jeden Tag. Vom Tag 1 bis heute, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in den Himmel bete, aber ich schieße doch ab und zu ein kleines Dankesgebet, dass das einfach alles so wunderbar funktioniert und klappt. Ja. Und ja.
Super. Ach, ich freue mich da. Ich freue mich immer, wenn Träume funktionieren und wenn man einfach die Bestätigung auch bekommt, das ist einfach, ja, davon leben wir ja alle. Das ist ja das Schöne.
Absolut.
Genau. Das heißt aber, anfangs hattest du erstmal so ein bisschen Chargen sprechen und hast dann Stimme verstellen müssen, was ja total witzig ist, weil du bist ja auch nicht festgelegt. Also du kannst dich ja ausspinnen, du kannst ja wirklich mal ausleben, welchen Quatsch du in deiner Birne hast. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Erzähl mal so ein bisschen, wie war das da so am Anfang? Hast du mehr dann Comic-Stimmen gemacht, bis du dann in deine echte Stimme gerutscht bist? Oder hast dann gleich geheißen, so parallel, sprich doch auch mal hier das mal und probier mal und das ist was ganz Seriöses und da bist du jetzt ein Officer?
Ja, also das war eigentlich relativ bei, also wie gesagt, ich finde das ja immer eine schöne Chance auch, dieses Ensemble sprechen, weil du, wie gesagt, dann sprichst du den Officer, dann sprichst du einen Nachtwächter, dann sprichst du einen Killer und ganz weit hinten in der Serie bist du dann noch der Pfarrer. Und das, ich finde, das eröffnet einen Horizont für einen Schauspieler von ungeheuren Ausmaßen.
Ja, du hast auch tolle Sachen. Du hast klar so Hollywood-Stars wie Brandon Fraser, John Favreau und so weiter hast du gesprochen, lese ich hier gerade. Benedict Cumberbatch, also das wusste ich nicht, dass du den auch mal gesprochen hast. Also das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, in Abbitte. Ja, sehr geil, muss ich mir gleich anschauen. Weil ich finde den geilen Schauspieler. Und jetzt geht es ja auch vielen Sprechern, dass sie gelegentlich einmal Sachen sprechen müssen, die scheiße sind. Da bist du ja auch reingerutscht. Du musstest ja auch schon einiges an Scheiße sprechen. Mr. Hanky.
Heidi-ho!
Ja, genau. Total geil. Also das feiere ich ja. Das Lustige ist ja wirklich, dass man für die normale Stimme ja gar nicht so sehr gefeiert wird. Also ich arbeite hier, ich habe das Vergnügen, regelmäßig mit Jörg Stuttmann auch zu arbeiten. Und Cartman, Ende. Also das ist halt so. Du bist halt sofort eingebrandet. Wie kommst du so damit klar, dass du, ich wollte wieder den blöden Flachwitz der Scheißstimme bringen, ja, aber du wirst ja auch viel gefeiert für Anime, das heißt, es war ja auch so eine Riesengeschichte, als es, boah, ich darf jetzt nicht den falschen Titel sagen, das Spider-Man. The New Spider-Man. Genau, die Comicserie New Spider-Man. Da hast du den Peter Parker gesprochen. Und das ist natürlich, Peter Parker sprechen ist ja schon, ich bin unwürdig für die gesamte Comic- und Anime-Szene. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Hast du dann damit kämpfen müssen, dass du auch so festgelegt wurdest auf, pass mal auf, du musst ja, also wie Randolph Kronenberg, Gott hab ihn selig, ja immer mit seinem Eddie Murphy irgendwie so, sprich mal nur Eddie Murphy und diese Rollen so festgelegt hattest. Wie war das bei dir? Weil du bist ja so vielschichtig. Also Tommy Pieper kämpft ja auch damit, dass er Jahr und Tag für Alf gehalten wird und für nichts anderes gebucht wird. Wie war das bei dir?
Also bei mir war immer eine relativ große Range an Angeboten auch da. Also ich hatte jetzt, es war nie, ich war, hatte zumindest nie das Gefühl, festgelegt zu sein. Ich bin bei den meisten eher der Sprecher der lieben, guten, freundlichen. Das ist so eine kleine Festlegung, sage ich.
Ja.
Aber ansonsten, nee, eine Festlegung habe ich eigentlich nie feststellen können. Und ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich in verschiedenste Rolle schlüpfen kann. Wobei sich das mit dem Sprechen ja sowieso, sobald du Regie machst, leider Gottes ziemlich reduziert.
Das kann ich mir vorstellen, weil du einfach auch die Zeit nicht hast, gell? Weil die Regie ist ja doch eine sehr zeitintensive Geschichte.
Es gibt immer wieder Aufnahmeleitungen, die eben sagen, du, das kriegen wir schon hin, wofür ich immer sehr, sehr dankbar bin. Aber bei vielen komme ich wahrscheinlich noch nicht mal auf den Castingtisch, weil sie eben sagen, du, nicht, dass der es wird.
Ja, und klar, und dann müssen wir jonglieren und gucken, wie das überhaupt mit den Terminen zu vereinbaren ist. Jetzt gibt's ja, was ja wenig Leute wissen, im Synchron ist ja diese Eigenart, dass die ganzen Aufnahmeleiter unter sich ja erst zwei, dritt, viert, fünft Optionen teilweise machen und untereinander wohlwollend die Termine schubsen. Ja? Das ist ja zum Beispiel so, die einen sagen, ich brauche eine Sprecheragentur, um Fuß zu fassen, was ich im Synchron für überflüssig finde, weil es auch die meisten Sprecheragenturen ja gar nicht machen. Weil die einfach sagen, ich mache alles außer Synchron, weil zu viel Arbeit.
Ja.
Weil es tatsächlich ein Irrsinn ist. Also wenn wir jetzt mal versuchen, jemanden, keine Namen, aber wir versuchen jetzt jemanden wie dich zu buchen, ja, und du bist gerade in einer Regie, sagen wir mal ganz fiktiv, weil es ja nicht stattfindet, für eine Serie mit Figuren, die chargieren. Und da bist du in der Regie, fiktiv. Stellen wir uns mal einfach vor, dass es so wäre.
Schon mal gehört.
Ja, dann bist du ja mehrere Monate, wenn es eine große Serie ist, bist du ja mehrere Monate fest in dieser Regie. Wenn ich jetzt hingehen würde und sage, du wärst immer die Stimme für Produkt XY und wir müssen jede Woche Spots aufnehmen, da bist du ja einfach schon mal raus, weil es ja rein logistisch schon mal die Hölle ist. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich, gut, ich mache das ja nicht mehr selber, aber wenn hier im Büro ein Synchronsprecher gebucht wird von der bezaubernden Alana, die guckt die zu? Nee, Claudia guckt zu. Hallo Claudia, traust dich was?
Hallo.
Und wenn da Termine gemacht werden, ist es teilweise echt anstrengend, wenn dann so ganz lapidar vom Synchronsprecher in kommt, ja, klär das mit meinem Aufnahmeleiter. Oder mit den Aufnahmeleitern, wo ich dann sage, nein, also ist ja nicht mein Job. Also wenn du Werbung sprechen willst, dann klär das mit deinen Aufnahmeleitern. Aber das ist ja im Synchron völlig normal. Und das ist etwas, was, glaube ich, Außenstehende, die in Synchron rein wollen, gar nicht wissen. Also, dass es da Aufnahmeleiter gibt, die Termine jonglieren. Wie nimmst du das jetzt als Sprecher und auch Regisseur wahr, dieses ganze Terminschachteln? Weil da geht es ja nicht bloß, komm mal eine Stunde vorbei. Ich meine, das heißt ja wirklich bum, 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 bum. Je aufwendiger die Rolle ist, desto mehr Takes hast du und desto mehr Termine hast du. Und das musst du alles koordinieren. Kriegst du davon überhaupt was mit jetzt in der Regie?
Ich krieg davon relativ wenig mit, weil die Aufnahmeleitung hält das natürlich auch von mir weitestgehend fern. Aber ich für meinen Teil kann immer nur sagen, wenn ich wirklich eine schöne Anfrage, jetzt habe ich eine Anfrage wieder für Vincent D'Onofrio im August, dann gehe ich hin und sage, dann und dann kann ich nicht ins Studio kommen.
Ja, und vor allem
das Geile ist ja,
wenn du eine super Stimme hast wie du oder auch ein Ecki, der gerade schreibt, Werbung geht immer vor, ist es halt so, dass du hingehen kannst und sagst, mach's möglich. Weißt du, das kannst du ja mit deiner Stimme, geht das ja, ist ja voll glaubwürdig.
Es ist immer eine Frage der Kommunikation. Wie im Grunde alles in unserem Job ist einfach eine Frage, ich würde nie hingehen und sagen, das und das mache ich jetzt, Rest, wie ihr damit zurechtkommt, leckt mich am Arsch, sondern ich würde immer hingehen und sagen, da hätte ich die Möglichkeit, wie sieht's aus? Und auf die Art und Weise komme ich jetzt seit über 30 Jahren wunderbar zurecht, weil es ist ja immer der Ton, der die Musik macht.
Und Kommunikation ist alles. Das ist ja das. Weißt du, wenn man nicht drüber geht und sagt, ja, klär das mal mit meinem Aufnahmeleitern, sondern einfach sagt, du, ich würde gerne, wie schaut's denn aus, was können wir? Also, ich habe ja so einen Spruch hier auf der Pinnwand stehen, wer will, findet Wege, wer nicht will, Gründe. Und das lese ich mir jeden Tag aufs Neue auch durch, weil es einfach so schade und hart wahr ist, dass es weh tut. Und das Schöne finde ich, und das mag ich an München so gerne, wir sind unterm Strich ja doch sehr wohlwollend und helfend und unterstützend. Und ich glaube tatsächlich, Absolut. Wenn du auch so, wie du bist, einfach hingehst und sagst, können wir das irgendwie möglich machen? Ich würde das gerne machen. Und der Ton macht die Musik und dann heißt, wir kriegen das hin. Und das ist das Schöne.
Ja. Ja, ich meine, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen, und das sind dann meistens wirklich gravierende Gründe, dass es nicht klappt, dann ist es so.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist das immer ein gegenseitiges Miteinander und dann fragt mich die Aufnahmeleitung, Mensch, ich hätte jetzt hier noch die Möglichkeit, den und den zu kriegen, aber der kann nur von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr. Wärst du bereit, länger da zu bleiben, obwohl du schon um 9 Uhr und so weiter? No, kein Ding. Also,
das ist das Schöne, wenn man seinen Job liebt. Und wenn es wohlwollend ist und wenn es positiv ist. Und das ist ja das, was ich beim Synchron so toll finde. Es ist ja familiär. Ja, das ist in der Werbung leider zu selten. Ich versuche es immer wieder, aber es klappt nicht. Aber im Synchron ist es halt sehr familiär. Und dann sitzt er eine Stunde länger. Weil es ist ja keine Qual. Weil du machst ja für etwas, was du liebst und was du gerne machst. Jetzt kam von Nina Carissima. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Ihr habt ja gerade angearbeitet, ja. Genau. Nina fragt gerade hier so schön, wie ist das, wenn man in dem Fall so viel Zeit in der Regie verbringt und dadurch viele Sprechertermine automatisch ausgeschlossen werden? Ist das okay und fein und passt für dich, weil du es genauso sehr liebst oder fehlt dir das und schmerzt es manchmal? Ich glaube, wir haben die Frage zwar zur Hälfte schon beantwortet, aber nochmal konkret.
Ich würde mal sagen, es ist genau die Mitte. Also es kommen natürlich auch immer wieder Anfragen für in Anführungszeichen irgendwas, wo ich dann auch genau weiß, das kann A, B, C, D, E genauso gut sprechen.
Ja.
Insofern habe ich damit überhaupt kein Ding. Wenn dann etwas, wenn ich habe auch schon mitbekommen, dass eine Serie mit dem Vincent D'Onofrio aufgenommen wurde, und die so getan haben, als hätte ich keine Zeit. Die haben noch nicht mal gefragt.
Okay.
Da werde ich dann immer ein bisschen zickig, wenn das kriege ich dann manchmal aus, über, das ist ja meistens dann über Umwege aus Berlin mit eben.
Genau. Hallo Babs, guck gerade zu, Ramona guck zu, Sabrina guck zu, Babs, hör zu, hör hin und lerne. Genau, wir hatten das heute.
Herzlich willkommen alle.
Jetzt ist es so, lass uns mal ganz kurz ein bisschen auf, oder ist schon, ja doch, komm, lass uns mal ins Detail gehen. Lass uns mal den Bogen schlagen, ganz kurz zum Chargen sprechen, weil das ist ein Thema, was wir in unserem Talk hier noch überhaupt nicht hatten, weil bis jetzt ging es halt ganz grundsätzlich, wie sprechen wir, wie kommen wir alle zum Sprechen oder beziehungsweise zum Sprechen aufnehmen. Jetzt ist Chargen sprechen ja eine völlig andere Herangehensweise an die Materie. Magst du mal so ein bisschen, du als Vollprofi, denjenigen, die das nicht so ganz aus dem FF kennen, mal erklären, was ist eigentlich überhaupt eine Charge und wie macht man das?
Eine Charge ist einfach eine letztendlich verstellte Stimme, mit der man arbeitet, vornehmlich natürlich im Anime-Bereich, Zeichentrick, Puppen. Da spricht man einfach normalerweise nicht mit der normalen Stimme,
sondern macht man ein bisschen anders, oder?
Man macht sie so oder was auch immer.
Also man verstellt sie einfach ein bisschen, um dem Charakter der Puppe, der Zeichentrickfigur, wie auch immer, so nah wie möglich zu kommen.
Ich erkläre das in Seminaren immer so ein bisschen. Beim Sprechen musst du ja grundsätzlich mehr in die Mimik und Gestik legen, beziehungsweise du musst Mimik und Gestik ja in die Stimme legen und somit 10-20% mehr machen. Wenn du lächelst, man sieht dich nicht, musst du 10-20% mehr lächeln, damit es in die Stimme durchkommt. Ich habe mir das immer so erklärt, eine Charge ist das Überzeichnen von Eigenschaften einer Figur. Also, dass du einfach diese Figur nimmst. Nehmen wir jetzt mal den Henki, weil den kann sich jeder vorstellen. Schmale Statur, energetisch, und wir nehmen das Ganze Überzeichnendes, dann kannst du ja kein Volumen haben. Ja? Und dann gehst du in diese Nasale, machst halt hier diese so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass eine Charge ist eine Überzeichnung der Eigenschaften ins Komödiantische. Und ich glaube, wenn man das, also so habe ich das für mich erklärt, bin ich falsch?
Nein, absolut nicht. Das ist, trifft ja absolut zu. Es wird ja immer die Stimme noch dazu benutzt, um den Charakter auch ein bisschen zu definieren, zu erklären. Und da hast du völlig recht.
Jetzt spielst du ja im Moment gerade sehr viel mit Puppen und nimmst da ordentlich auf. Und natürlich ist das ja nicht normal. Also das ist ja auch alles ein bisschen zu viel, ein bisschen überzogen. Also man sieht es ja auch bei South Park zum Beispiel, dass alles so ein bisschen viel ist, ein bisschen drüber. Aber in der Comic-Entsprechung der natürlichen Haltung. Jetzt kommen wir zu einem ganz großen Punkt, der mich seit Jahrzehnten tatsächlich beschäftigt. Und zwar, ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man eine Charge anlegt, aber die eindimensional anlegt. Also ich glaube, die große Kunst in der Charge, vielleicht bin ich da jetzt auch viel zu technisch, ist, die große Kunst ist, dass du die Emotion in die Charge legen kannst. Also wenn Willy Röpke seinen Scooby-Doo gemacht hat, dann hat er ihn zwar unheimlich chargiert, dass du ihn nicht erkennst, oder Norbert damals mit Humor, Gott hab ihn selig, Norbert, du fehlst, ist es halt einfach so, der hat ja anders gesprochen und der hat aber in dieser Charge die Emotionen hinbekommen. Mir ist aufgefallen, dass etliche Chargenleute zwar Spaß an der Charge haben, aber die so eindimensional anlegen. Wie siehst du das Ganze?
Naja, ich sehe es zwangsläufig wie du, aber es gibt eben ganz viele, die auch damit umgehen können, wie ich jetzt gerade lauter wunderbare Menschen um mich habe, die nicht einfach immer nur so und immer nur so sprechen will, sondern will sie auch mal in dieser Charge drauf. Oder total überdreht. Und also das gehört eben auch dazu. Also das ist oftmals, dass einer reinkommt und dann haut er dir den ersten Take super um die Ohren und dann kommt plötzlich jetzt, oh Mensch, jetzt ist er ganz traurig. Puh, da wird es dann schon schwierig.
Ja, aber ich glaube, das große Problem ist, du musst ja bei jeder Rolle, die du sprichst, ob das jetzt eine Charge ist oder eine normale, musst du ja, wie sagt der Pat immer dazu, diese Leitplanken musst du definieren. Das heißt, du musst die Emotionsrange ja definieren. Und wenn du halt die ganze sehr eng definierst, dann hast du ein Problem, dann zu spielen. Und wenn du natürlich gleich, ich nehme jetzt einfach mal einen Willi, weil ich das einfach toll finde mit Scooby-Doo, weil es, oder der Ratte Rizzo bei den Muppets, weil es einfach so ganz andere Chargen sind. Und wenn du die gleich zu extrem anlegst, dann hast du ja keine Range mehr. Also ich glaube, ein ganz großer Trick wäre, wenn ich eine Charge mache, muss ich gucken, was ist das Lauteste, was die Charge macht, wenn die völlig ausflippt, und dahin muss ich gehen können. Und deswegen gehe immer drunter, wenn sie normal spricht, oder?
Besonders schön ist es immer, wenn du für eine Serie gecastet wirst und dann die Rolle bekommst und siehe Mr. Henki zum Beispiel.
Immer die ganze Zeit so!
Und dann heißt es plötzlich, du, in der nächsten singt er auch.
Okay, gut.
Genau.
Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Wie wäre das denn? Ja, aber das ist genau der Punkt, weil du musst da einfach drüber. Aber Chargen, ja, natürlich. Ramona sagt gerade, Chargen machen am meisten Spaß. Zeichentrick lieber. Ja, klar. Ja, klar. Also, weil du einfach durchdrehen darfst. Du darfst überzeichnen. Wir sind doch alle in Korsetts gefangen. Wir sind doch alle in irgendwas gefangen und sagen, okay, das muss jetzt die Linie sein, das muss das sein. Und bei Chargen und bei Anime auch vor allem, du darfst einfach mal drüber. Und wie weit können wir gehen? Wir gehen weiter. Und das ist ja genau das. Und ich glaube, wir freuen uns ja alle. Das,
also es ist ja auch, wie ich sag mal, wenn du jetzt reinkommst und sagst, ich will einfach nur Spaß haben und ich kann in Anführungszeichen machen, was ich will, man muss es schon auch, ich sag jetzt mal, können. Man muss seine Stimme im Griff haben. Man muss mit seinem Instrument spielen. weil ich denke, ich hoffe, dass viele oder gehe davon aus, dass viele denken, ach, Zeichentrick ist dann einfacher. Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich finde es sogar schwieriger.
Also es ist auf eine andere Art schwieriger, ja.
Weil du eben in deiner Nicht-, also wenn ich jetzt normal synchron spreche, dann versuche ich ja mit meiner Persönlichkeit an diese Person anzudocken, wie man das auch so schön sagt, und sagt, okay, dann ist der jetzt hier, der liegt und schreit und wimmert, da muss ich mich dahin fühlen und ich mag den Begriff übrigens von Pat, den Method Voice Acting, und da musst du dich da einfach hinbegeben und sagen, okay, wie kriege ich das jetzt stimmlich umgesetzt? Natürlich haben Profis auch das Handwerkszeug zu sagen, okay, stelle ich jetzt so hin, ich drücke hier und drücke da und ich klinge, als würde ich liegen. Weißt du, who knows? Also es gibt ja Milliarden Dinge, so wie am Mikro wird ja nicht geknutscht, aber in Filmen wird oft geküsst. Wie mache ich das? Ja, weil wir wissen ja, knutschen im X'en geht ja nicht. Das haut ja nicht so ganz hin. Aber ich glaube, dass eine Charge ja weit weg von der eigenen Comfortzone ist und du musst aber trotzdem jonglieren. Deswegen halte ich es persönlich für schwieriger. Ich würde eine Stunde lang so eine Comic-Stimme nicht durchhalten, weil es wird mich viel mehr Fokus und mehr Konzentration kosten, als mit meiner eigenen Stimme zu sprechen. Wie ist deine Erfahrung?
Da gebe ich dir völlig recht. Ja, absolut. Deswegen spricht bei mir auch kaum jemand mehr als 100 Takes, weil ich eben auch der Aufnahmeleitung gesagt habe, das reicht. Das ist so anstrengend und die sind dann einfach durch. Und ich gerade bei der Serie kommen ja immer wieder. Die haben ja hunderte von Takes in jeder Staffel. Das heißt ja nicht, ich kann die jetzt quälen bis ins Dort hinaus, sondern ich sage kleine Dosen und dann funktioniert das Ganze auch eben sehr, sehr langfristig in dem Fall.
Ich schreibe gerade, früher ging knutschen. Ja, sogar vor dem Mikro. Klar.
Ich erinnere mich.
Ja, so, ich glaube, das war mein Stichwort. Ja. Nein, was ich so bewundere, und ich bin ja mit vielen Größen ja aufgewachsen im Sprecherbusiness. Ich hatte ja das wahnsinnige Glück und Vergnügen und die Ehre, halt mit Helden zu arbeiten. Und was mir da so aufgefallen ist, ist zum Beispiel ich muss wieder auf den Willi zurückkommen. Scooby-Doo oder auch so Disney-Sachen und der chargiert es und der kann danach aber eine tiefe Rolle sprechen. Also das ist zum Beispiel die wahnsinnig krasse Ausbildung und das ist etwas, ich glaube, das ist extrem schwer zu lernen, dass du sagst, er hat mir das mal erzählt, du darfst nie über ein gewisses Limit gehen. Du musst erkennen, wo ist dein Limit, dass deine Stimme nicht leidet. Also der macht Scooby-Doo, was eine böse Charge ist, die ich nicht mal imitieren kann. Weil ich einfach so mit diesem, weiß ich nicht, ich kann es nicht, weil das ist so krächzig und Vollgas und hoch. Und er geht dann nach hinten und spricht dann den nächsten auf, einfach ganz gemütlich. Und das ist halt eine unfassbare Kunst. Auf der anderen Seite war das beim Florian Halm so, der hat ja bei diesen Disney-Sachen auch so ganz hoch und quietschen machen müssen. Und ich habe dann irgendwann mal mit ihm mal was aufnehmen müssen nach 3 Stunden. Ja. Mhm. Und der hat gepfiffen. Da ging ja gar nichts mehr. Geht es dir auf die Stimme, wenn du so ganz extreme Sachen machst, wie Henki ist ja wahnsinnig hoch, ja? Und wie machst du das? Also spürst du es im Nachgang?
Ich gebe zu, also ehrlich, gut, Henki hat immer nur Episoden.
Ja.
Das heißt, ich spreche den dann 40, 50 Takes und das geht gut. Also wenn der jetzt die Serienhauptrolle wäre, dann glaube ich, würde es schon deutlich schwieriger werden.
Ich sehe gerade, Christine schreibt gerade, das ist wie Screamen im Metal. Ja, das ist Technik, natürlich, ist alles Technik. Das ist, aber klar, ich kenne
keine Schule. Ja, aber deswegen, mir Vivi ja auch völlig richtig, wenn du jetzt anbietest dann werden aus den 3 Takes, die du das schaffst, 30 Takes, die du aber schaffen musst. Insofern gemäßigt rangehen und dann erst, und im Zweifelsfall sagt der Regisseur, geht noch ein bisschen. Und dann das versuchen, aber niemals volle Kanne, weil ich glaube, das könnte unter Umständen schiefgehen, außer du weißt, es sind halt 5 Takes, die kannst du volle Kanone gehen. Mhm.
Ich ziehe mal ganz kurz Parallelen. Mich würde es mal interessieren, wie du so extrem. Was war eigentlich die extremste Stimme, die du da gemacht hast in Chargen? War das schon der kleine Kackhaufen?
War, also das ist, glaube ich, so das Extremste von der Höhe her einfach.
Ja. Mhm. Jetzt stelle ich mir das so vor, ich habe das aus dem Gesangsunterricht, beziehungsweise da ich mich ja zwangsläufig sehr viel mit Stimme beschäftige, hast du ja, du arbeitest mit Resonanzräumen. Also gerade wenn Sachen sehr hoch sind, bist du ja nicht mehr Brustbauch. Also gerade bei den ganz hohen Sachen ziehst du es ja in die...
Genau.
Und wo lernt man sowas eigentlich? Weil im Theater brauchst du das ja nicht. Weil es gibt ja keine Schule für chargenreiches Sprechen. Gibt's ja nicht.
Nee.
Ja.
Gibt's nicht. Also das ist einfach nur
Erfahrung, Training.
Learning by doing. Ja. Freundlich, möglichst freundlich an die Hand genommen werden und eventuell eine Freude dafür zu entwickeln oder auch zu erkennen, ist nicht meins.
Ja. Wie sehr behindert dich der Zeitaspekt eigentlich in deiner Arbeit gerade jetzt, wenn du so eine Mammutserie hast? Wie viel Zeit darf man sich denn überhaupt nehmen für Character Development? Also ich sehe das, ich vergleiche das mal kurz mit der Werbung. Wenn ich, als die Minions hochkamen, hat jeder einen Minion-Spot gemacht und wollte unbedingt sowas Ähnliches. Ich brauche aber sowas wie Minion, kann natürlich irgendwas quatschen. Und das ist ja eine entwickelte Sprache und das ist ja mehrdimensional, das ist ja größer. Und du musst ja auch, wenn du so eine Serie machst, Emotionsstufen pro Stimme erstmal entwickeln. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich sag mal, es ist natürlich bei uns immer die Vorgabe ja schon immer da.
Ja.
Also insofern, du entwickelst dich mit den Figuren. Also ich habe auch gemerkt, dass in der ersten Staffel waren die noch etwas verhaltener. Mhm. Die drehen immer mehr auf. Und das versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen zu bedienen.
Das ist unglaublich spannend. Wie geht man jetzt da eigentlich in die Besetzung? Also, ich meine, klar, ganz klassisch, du sagst, ja, wenn es einer so ist, der so spricht, dann muss ja natürlich auch vom Persönlichen her so ein bisschen in die Richtung gehen können. Ist ja klar. Aber sitzt du dann, erstmal ganz grundsätzlich, weil das ist das, was ich beim Synchron nie so ganz mitbekommen habe. Wie viel ist der Regisseur in der Besetzung?
Ich sag mal, bei den Hauptrollen, er kann mitbestimmen, wen er sich vorstellt, in Zusammenarbeit mit der Aufnahmeleitung, der Strich Produktionsleitung. Aber das letzte Wort haben leider immer die Verleiher oder die Sender, wer auch immer. Und ich habe früher auch oftmals den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, da will ich unbedingt meinetwegen auch Ecki drauf haben. Und dann besetze ich noch B und C. Mhm. Und die Redaktion, ach Mensch, C ist doch lustig. Nein, ist es nicht. Mhm. Und dann hast du bei einer Serie plötzlich mit C zu kämpfen und der packt die Rolle kaum und so. Deswegen habe ich damit komplett aufgehört. Also beim Casting kommt bei mir nur, mit wem ich es mir auch wirklich vorstellen kann. Bei der Serie war jetzt eben auch ein bisschen ausschlaggebend, wer kann singen.
Ja.
Weil es wird auch viel gesungen. Und da mussten wir natürlich, ach Mensch, das wäre doch toll, wenn, tut sich aber sehr schwer, oder der tut sich schwer mit Singen, oder er sagt von vornherein, das geht gar nicht, lasst es.
Da kommen wir zu meinem Lieblingsproblem ja ganz grundsätzlich in Deutschland, dass du in der Ausbildung ja gar nicht so sehr diese Grundvoraussetzungen abdecken musst. Also wenn ich jetzt mal mit Good Old America, was ja immer so, was Entertainment ist, natürlich Vorbildfunktion hat, beziehungsweise Blaupause ja für uns hier irgendwo ist. Da kannst du davon ausgehen, wenn jemand sagt, er ist Schauspieler, kann er singen, reiten, fechten, sonst was. Also das gehört da dazu. Und wenn du nie singen kannst, bist du kein Schauspieler. Warum klappt das hier nicht? Warum klappt das hier nicht? Ich meine, es klappt ja nicht mal, dass ich sagen kann, ich bin Synchronschauspieler, weil das kann ja Hinz und Kunz sagen. Also ich kann heute sagen, du, ich bin Synchronschauspieler. ein Schlechter, aber ich bin's. Also, ich finde es extrem schade, dass es da keine Grundvoraussetzung gibt, weil eigentlich sollte ich davon ausgehen, jeder, ich mache mir jetzt ein bisschen unbeliebt, aber jeder, der sich Schauspieler nennt, sollte auch die Facetten des Schauspiels abdecken können und somit fechten, reiten, singen, sollte eigentlich in den Werkzeugkasten gehören.
Oder? Ich kann reiten, sehe aber extrem dämlich aus auf dem Pferd.
Macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber im Prinzip, ich kann es nicht, aber ich muss auch nicht. Aber es ist, mal so ganz grundsätzlich, das Problem ist ja, dass du keine Verlässlichkeiten hast. Mhm. Also auch in der Besetzung, in der Planung musst du ja wissen, okay, selbst wenn in Staffel 5, die ich noch gar nicht kenne, plötzlich der eine Arie singt, kann ich ja nicht immer Manuel Straube anrufen. Das geht ja nicht.
Ja. Ja.
Sollte das nicht deiner Meinung nach vielleicht in die Ausbildung mal mit einfließen?
Absolut, absolut. Also ja. Das habe ich damals auf der Schauspielschule auch schon. Warum wird eigentlich nicht Singen angeboten? Ist halt nicht. Also du wirst ja da auch weggebügelt. Also
ist aber auch das Killer-Argument.
Also wir machen doch Stimmbildung. Ich habe gesagt, ja, aber das hat ja nicht unbedingt was mit Singen zu tun.
Nee.
Also es ist eine Grundlage, aber Töne treffen und so weiter. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Ich weiß nicht, ob das durch das Sprechen auch kommt und durch dieses musikalische ja auch Abnehmen.
Ja.
Dass wahnsinnig viele Sprecher dann doch, ich sag mal, sehr passabel singen können. Also es reicht jetzt nicht für, was weiß ich, für welche Sendungen oder keine Ahnung, aber es ist absolut anhörbar.
Ich bin ja schon eine Zeit lang in diesem Business dabei und ich bilde mir ein, dass ich einen Trend festgestellt habe, was vielleicht aber auch an dieser Wahnsinnsgruppe Stimme zu Marke liegt, weil ich da plötzlich viel mehr Leute kennenlerne. Ich habe den Eindruck, dass es wesentlich mehr Leidenschaftssprecher gibt. Also die gar nicht von dem, ich habe eine Schauspielausbildung, ich war da und jetzt gehe ich ins Sprechen und mache dieses, sondern hey, ich habe Bock. Und ich glaube, wenn ich Bock habe, dann komme ich automatisch zum Singen. Oder sehe ich das falsch? Also ich merke, dass sehr viele gerade hochkommen, die wir alle gar nicht auf dem Schirm haben. Also auch ein unfassbar talentierter Maxi Belle, der hier gerade zuguckt und was ich gerade gelesen habe. Und wenn du wirklich Bock hast, das geil zu machen und wirklich zu rocken, dann singst du auch. Dann steigerst du dich da rein und dann fahrst du die Facetten. Weil was ist es? Wir sind doch alle Geschichtenerzähler auf die eine oder andere Weise. Ich mehr als Musiker und mehr als Tonmeister und gelegentlich mal mit Stimme. Aber jeder Schausprecher ist ja für mich ja, also Synchronschausprecherin, ist ja für mich Geschichtenerzählerin. Und so genug gegendert, das langt. Aber wer hat es gerade geschrieben? Conny, genau, eine gewisse Grundmusikalität hilft ja auch bei dem ganzen Bereich Sprechen. Ja klar, weil Sprechen ist Rhythmik, das ist einfach so. Und wenn du genau. Rhythmik und Musikalität hast, dann ist der Weg da nicht allzu weit. Aber ich sehe uns ja alle als Geschichtenerzähler und deswegen ist es ja mehrdimensional. Deswegen verstehe ich nicht, warum manche Sprecher sagen, oh, ich kann gar nicht singen, weil hey, nimm dir 3 Stunden Gesangsunterricht, üb ein halbes Jahr, mach nochmal 3 Stunden, dann kannst du zumindest passabel für einen Synchrontake singen. Ja, und wenn es dann wirklich professionell sein muss, dann kommt sowieso in Marketing Deutschland ja eine Promi-Casting-Voice um die Ecke, die das dann für dich übernimmt. Ja. Wie kamst du zum Singen?
Damals noch über den Papa von Tommy.
Ah, okay, ja.
Der Quirin, da haben wir so eine Serie gemacht und ich musste so ein paar Duette mit Melanie Mahnstein, eine wunderbare Kollegin, singen, die sehr gut singt und ich und Melanie, schon klar, aber das ist ja das Tolle an Quirin gewesen und an Tommy nach wie vor, der trägt dich. Mhm. Der sagt dir nicht, ach Gott, nur mach doch mal, sondern du pass auf, schau mal, dass du da und mach mal hier und so. Und das, so habe ich auch meine Liebe eigentlich zur Musik entdeckt. Also ja, ich würde mich jetzt niemals als Sänger bezeichnen, aber es macht mir Spaß, wenn es dann irgendwann mal heißt, da wird gesungen.
Schön. Ecki schreibt gerade, Tommy singt für mich. Das glaube ich sogar kann. Das glaube ich sogar teilweise. Natürlich kam mir sofort wieder der Flachwitz, irgendwie du bei Henki, wenn du singen musst, hey, du singst echt scheiße. Ja, aber das stelle ich mir witzig vor, weil das ist ja nochmal ein anderer Ausdruck und es ist nochmal eine andere Ebene und ich glaube, es macht tierisch Laune. Jetzt sind wir leider abgedriftet, weil es mich privat ein bisschen interessiert hat. Ich wollte ja eigentlich genau den Besetzungsprozess nochmal ein bisschen mehr beleuchten, aber ich bin natürlich selber sehr fasziniert von dem Stimme im Gesang und Stimme im Sprechen oder beim Sprechen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber lass uns bitte nochmal ganz kurz zurück zum Besetzungsprozess gehen. Das heißt im Klartext, das Rolodex...
Allgemein oder du meinst jetzt aber allgemein?
Allgemein im Synchron, ganz grundsätzlich. Ganz okay. Grundsätzlich. Ja? Lohnt es sich, dass ich einem Regisseur, einer Regisseurin den Hof mache, Blumen schicke und sonstiges oder ist das Investment bei einer Aufnahmeleitung sinnvoller?
Ich würde eher über die Aufnahmeleitung, weil die ist letztendlich die Verwalterin. Es hilft immer, wenn man jemanden, sage ich mal, aus der Regie kennt und dann auch mal anklopft und sagt, Mensch, ich würde gern und so. Und manchmal öffnen sich da Türen, sage ich jetzt mal. Aber der grundsätzliche Ansprechpartner ist die Aufnahmeleitung. Und manchmal werden die, kriege ich dann auch mit, dann sage ich jemandem, der mich fragt, du frag doch mal, oder ich gebe dir die Nummer von und dann ruft mich die Aufnahmeleitung aber an, wie viel willst du mir noch anbieten? Ich komme nicht mehr klar. Also der Weg als solches ist meines Erachtens erst einfach sich bei der Aufnahmeleitung vorzustellen. Auch wieder gerade im Moment so ein bisschen blöd mit diesen persönlichen, weil ich finde persönliches Vorstellen immer am sinnvollsten, als eine Mail zu schreiben.
Ja klar, logisch. Ja.
Und das ist nach wie vor im Moment leider Gottes ein bisschen schwierig.
Ich will dir das nicht vorenthalten. Paddy schreibt gerade, Krischi ist und war immer ein großer Synchronpapa und Lehrer für viele von uns. Und das glaube ich sofort. Wollte ich dir einfach mal ungefiltert schnell durchgeben. Auf der anderen Seite muss ich jetzt eine Sache noch sagen. Ecki hat gerade im Späßle drunter gepostet, Bargeld. Mach das nicht. Das war früher, als Ecki jung war. Da ging das mit Bargeld. Ich glaube, jetzt machst du dich da eher unbeliebt. Und auch so im Zeitalter von Compliance und keine Ahnung. Nehmt das nicht für bare Münze. Ja. Zeitalter von Corona. Du hast jetzt auch gerade so ein bisschen die Problematik der heutigen Zeit angesprochen. Jetzt ist ja so, durch Christian Jungwirth, muss ich ganz kurz, man sieht schon in Murnau dein Gesicht auf Plakatwänden kleben, heute Lesung mit Herrn Jungwirth. Ich wollte da hin, das fand ich ganz toll. Ja, ich war leider am falschen Tag da, aber gut. In der heutigen Zeit wird ja mehr produziert als je zuvor. Also ich glaube einfach, dass der Synchron-Output im Moment so hoch ist wie noch nie zuvor. Und dass so viel produziert wird und auch wiederverwertet wird und neu auferlegt wird und neue Fassungen gemacht werden. Dann gibt es den Snyder-Cut, dann gibt es den Haumich-Blau-Cut, dann gibt es die Rocky 4 25 Jahre, 50 Jahre Jubiläums-Edition mit zusätzlichen Szenen. Wo wir dann schon mit Stallones Stimme eben Problem bekommen. Oder wie es damals auch war, fing es ja schon an, Punchy, der den jungen Skywalker in der 20-Jahre-Edition nochmal machen musste und plötzlich, oh, wie kriegen wir das denn hin? Mhm. Ja, aber im Moment wird so viel gemacht wie noch nie zuvor. Und es werden mehr neue Stimmen gesucht denn je. Also die Werbung geht so ein bisschen, ist im Dornröschenschlaf, aber trotzdem, gerade durch das, dass wenig gemacht wird, ich höre immer wieder, stell mir jemanden vor, besetze jemanden, den ich noch nicht gehört habe. Jetzt hast du die Zwickmühle, Leute kennenlernen, Leute im Studio haben, Auflagen, Infektionsschutz. Ja. Wie nimmst du das jetzt eigentlich wahr? Du hast wahrscheinlich ja auch, du machst ja seit Februar intensiv Regie. Das hast du, na gut, seit Februar könntest du sogar hinhauen. Hast du das immer in Präsenz gemacht?
Immer.
Ja.
Also ich finde, ich mir reicht es ja schon immer, wenn ich in irgendeiner Serie, wie bei Arrow kam das oft vor, bei Once Upon a Time, dass ich mit Session Link arbeiten sollte, / musste. Und ich brauche einfach den Kontakt. Also es ist ja oft gar nicht so, dass du jemanden anfasst oder sowas, aber dieser Augenkontakt. Und ich meine, gerade wenn jemand etwas neuer ist, fühlt er sich definitiv besser aufgehoben, wenn ich erstmal mit ihm quatschen kann, persönlich.
Ja, klar.
Oder und dann eben er auch sieht, dass ich bei ihm bin und nicht gelangweilt im Stuhl sitze und lieber pople, als mit ihm zu popeln.
An schönen Takes.
Meinte ich.
Hier kommt in der Gruppe schon ganz viel Babs. Ich, Andrea Voss, ich auch. Ja, was hält euch? Also, go for it. Es gibt immer Wege. Aber trotz allem ist es ja relativ schwierig, gerade im Synchron, wenn du jetzt irgendwie so ein 3-4 Takes hast, du hast Lüftungspausen, du rennst mit einem Flammenwerfer oder Desinfektionsspray nochmal durch den Aufnahmeraum und fackelst alles ab. Ich meine, haben wir ja auch das große Problem, dass du nach jeder Aufnahme irgendwie eine Viertelstunde lüften. Ich meine, wie ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe, Sicherheit ist eine Illusion. Also somit, auch wenn ich jetzt lüfte, gibt mir keine Infektionsschutzsicherheit, sondern es ist ja ein Reduzieren der Wahrscheinlichkeit und das mögliche Tun. Aber trotz allem, war das schwierig, irgendwie da sich umzustellen? Oder ich meine, Synchron hat ja ein bisschen gebraucht.
Schwieriger.
Ja.
Ich finde es, für mich hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, weil ich sitze jetzt halt mit einer Plexiglasscheibe in meiner Regie.
Ja.
Daneben dann der Tonmeister. Und lästig wurde es eigentlich nur in den Ensemble. Geschichten, weil wenn dann wir einen Hintergrund brauchten mit 6-7 Leuten, haben wir diesen Take 6-7 Mal angefangen. Und wenn du 6-7 Leute im Studio hast, dann kannst du einfach sagen, du pass auf, Situation ist so und so, quatsch mal drauf los, dann wurde was draus. Jetzt muss ich mir immer ausdenken, du pass auf, sag du mal und das Text praktisch immer für 20 Sekunden. Und das 7-mal. Und unter Umständen wurde eine lange Szene eben in 4 Takes aufgeteilt. Das heißt dann eben 4-mal diese 20 Sekunden. Und das ist schon richtig anstrengend dann.
Ja, vor allem, du musst ja komplett im Kopf behalten. Du musst ja wissen, wo geht die Reise hin. Du musst ja im Kopf haben, wie das Konstrukt klingt. Und dann rausfiltern, was jeder Einzelne macht. Und wenn einer über die Stränge schlägt, gut, hast du ja das Problem.
Das sehe ich jetzt wieder als Aufgabe des Regisseurs. Also das musst du leisten können. Also das ist es nicht, aber es ist einfach körperlich und psychisch anstrengend. Und das klingt jetzt immer so nach, gut, dann hast du 4 Takes, du wirst den Text ausdenken müssen, ja. Aber 4 mal 7 ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Was mich viel mehr nervt, ist, dass so viele junge Schauspieler dann an mich rantreten und sagen, wie mache ich, wie gehe ich vor? Und ich ihnen bis Anfang 2020 immer gesagt habe, ich lade euch gern ein, setzt euch hinten rein, ihr lernt so viel.
Ja.
Und viele haben es geglaubt und haben dann auch viel gelernt. Die sind dann, haben sich vormittags 3 Stunden reingesetzt oder am Montag 3 Stunden reingesetzt, am Mittwoch 3 Stunden, Donnerstag 3 Stunden und die nächste Woche. Also die waren viel, viel da, weil ich habe ihnen immer gesagt, wisst ihr, irgendwann fangt ihr an, eure eigenen Gedanken zu machen. Wie würde ich es jetzt sagen?
Ja.
Okay. Ah, der sagt es genauso. Cool. Und der Regisseur gefällt es? Okay. Oder, oh, hätte ich jetzt anders gemacht. Okay. Der Regisseur findet das aber gut, was der anbietet. Oder er fragt dann, du, ich hätte es jetzt so gemacht. Und also man ist ja dann auch, ich will einfach, ich brauche dieses, beziehungsweise nicht ich, sondern die jungen Schauspieler brauchen einfach Erfahrung, die sie ja im Studio nicht mehr sammeln können.
Nee.
durch die X-Reihe. Und ich habe X Leute hinten im Studium gehabt. Allerdings hatte ich auch die, ja, ich bin von der Schauspielschule und ich würde gerne so mal synchron und so. Es interessiert mich wahnsinnig. Und dann waren die um 8:55 da, dann haben wir kurz gequatscht. Um 9 gingen die Aufnahmen los und um 9:10, boah, ist ja super, Dankeschön.
Okay. Ja, aber da weißt du doch, was Sache ist und das ist gut. Ja, also klar. Komm, da hast du doch mittlerweile, da hast du doch schon alles gesehen und sagst, ist
klar. Die habe ich auch merkwürdigerweise nie wieder gesehen.
Ja, natürlich nicht. Aber das ist auch so ein Punkt. Wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn jetzt jemand kommen würde? Nehmen wir an, ich will jetzt von dir lernen, wie das Business funktioniert. Und ich sage jetzt, pass mal auf, ich bin genesen, ich bin geimpft, ich mache heute einen PCR-Test, bevor ich zu dir komme, 4 Stunden vorher. Ich komme um 3 nachmittags und gucke dir 3 Stunden lang zu und ich gehe in der Früh um 9 zum PCR-Test und danach sofort zu dir und ich sitze mit Maske hinten. Was würde da dagegen sprechen? Außer, dass es irgendwann nervt, wenn da 10 Leute sitzen?
Von meiner Seite aus überhaupt nichts. Ich bin da völlig schmerzfrei. Da geht es eher ums, ich sag mal, ums große Ganze. Also, dass das dann wird gefragt, weil es gibt jetzt mittlerweile Listen, die ausliegen, wer darf rein und wer nicht und so weiter. Und dann wird es schwierig zu erläutern, ja, die will aber nur zugucken und weil wir mittlerweile auch Redaktionen, die gern auch ab und zu mal dabei sind. Freud und Leid. Und denen sagen wir auch, geht halt im Moment nicht. Und deswegen wäre es jetzt, oder beziehungsweise sehen das die Firmen eben nicht so gern, dass jetzt für Sprecher Ausnahmen gemacht werden. Also ich bin, wobei ich gebe zu, ich bin immer wieder im Gespräch und versuche da Lockerungen, weil jeder einfach, also wir sind ja in einer Blase letztendlich irgendwo und was soll sein?
Ich will mich jetzt auch gar nicht auf diese politische Diskussion einlassen. Hallo, wir hatten gerade EEM und das war das Dümmste, was es überhaupt nur gibt. Und weißt du, auf der anderen Seite dürfen nicht 3 Leute in einem Aufnahmeraum sein, weißt du? Und dann sage ich, okay, auch wenn sie getestet, geimpft und sonstiges, ja klar, weil ich glaube ja auch, dass es jetzt irgendwann echt mal gut ist, weil wie lange soll es noch weitergehen? Weil wenn wir jetzt einmal durchgeimpft sind und ich meine, in den Großstädten ist die Quote ja relativ hoch.
Ich gebe zu, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen von den Firmen her, weil die sagen sich natürlich, Leute, wir haben 3 Wochen zugemacht, um umzubauen und ansonsten konnten wir volle Kanne produzieren.
Ja.
Es wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn jetzt plötzlich jemand vom Gesundheitsamt käme und sagt, was sehe ich da? Oh, das gefällt uns aber gar nicht. Also ich kann die gewissen Bedenken schon nachvollziehen zumindest. Nur ich bleibe am Ball und versuche einfach immer wieder.
Ja, ich meine, wir arrangieren uns ja
alle. Ein bisschen zu locker.
Wir arrangieren uns ja alle und tatsächlich ist ja auch hier bei uns so, ich betrete den Aufnahmeraum nur mit Maske. Ist ja klar, weil wenn da der Sprecher ist und solange hier mehr in diesem Raum, der ist Gott sei Dank sehr groß, solange hier mehr als 3 Leute sitzen, haben wir Maske auf und auch nicht länger als 1 Stunde und dann wird hier sowieso mit offenem Fenster, geht ja im Sommer gerade. Ich verstehe das, ich bin ja selber jemand, für mich selber, mir ist es shit egal. Ich hatte Corona, vielen Dank, ich weiß, was es anrichtet und ich bin mir des Risikos bewusst, auch durch das, dass ich es eben hatte, wird es nachher wahrscheinlich nicht mehr schlimm sein, sondern nur mau. Und somit habe ich für mich selber entschieden, fuck it. Ja? Aber natürlich, der Respekt meinen Kunden, den Sprechern gegenüber und allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, der gebietet es ja, dass ich die Maske trage und dass ich vorsichtig bin in der Annäherung. Nicht, weil es um mich geht, sondern Respekt dem anderen Menschen gegenüber. Und ich verstehe das, weil es ja ein Zahnradsystem ist, was ja funktionieren soll.
Ja.
Aber trotz allem ist mal gut, glaube ich. Also noch ein Jahr und dann muss aber echt Schluss sein. Oder ein halbes Jahr noch und dann muss aber echt mal irgendwie ein bisschen was passieren. Also, weil es schränkt ja auch die Kreativität ein. Wie willst du bitte Nachwuchsschulen fördern und vor allem auf den rechten Weg bringen, wenn der rechte Weg ja gar nicht zu gesehen ist? Also wenn du gar nicht merkst, wie viel Arbeit es ist, wie viel Präzision da auch dahinter steckt, weil die meisten, ich höre das ja, weißt du, hier bei uns bewerben sich ja nichts gegen die deutsche Pop, aber die Absolventen sind teilweise komisch, ja, weil denen wird erklärt, du kannst jetzt alles und du bist super, du hast ein Diplom und die kommen hin und können gar nichts, ja. Aber der Punkt ist einfach, nicht alle, aber die Quote ist halt hoch, wenn du halt durchschleifst. Es gibt auch super Leute, die da sind, aber die versinken halt dann irgendwo so ein bisschen. Aber das Problem ist, wo sollen sie es denn auch herziehen? Die hören ja keinem Krischi zu, wenn er synchronisiert oder wenn er Regie führt. Die hören auch keinen Ecki, wenn er spricht, weil dann würden die einfach sagen, okay, da bin ich jetzt einfach nochmal Universen davon entfernt. Aber das würde eigentlich den richtigen Trigger ja auslösen, oder?
Absolut.
Weil du bist ja auch so ein Förderer.
Wir brauchen ja auch den Nachwuchs. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ewig mit unseren, schieß mich tot, 60, 70 Leuten auskommen. Ich spreche jetzt von München, sondern das müssen deutlich mehr werden.
Und da muss ich jetzt eine Sache sagen. Und ich klopfe mir jetzt einmal selbst auf die Schulter ein bisschen. Ich mag das, was in der Gruppe abgeht. Und ich finde gerade so Gruppen total wichtig. Und deswegen kämpfe ich da auch wie ein Löwe, dass es Wohlwollen miteinander ist. Videos zeigen, Demos raushauen, überall hin, das ist ja zumindest ein Teil gesehen zu werden und sich in diesem, in dem Moment, wo ich mich mit diesen Menschen umgebe, die zu meiner zukünftigen Kollegschaft zählen sollen, lerne ich ja und atme ich ja schon mal ziemlich viele Dinge. Und deswegen finde ich diese Gruppe auch so toll und so beeindruckend und wichtig. Und ich würde mir wünschen, also Synchronstammtische waren ja immer bäh oder sich selber feiern, aber im Prinzip war ja auch, das ist auch nicht für die Öffentlichkeit so richtig groß, waren ja auch immer die gleichen 20 Nasen. Und ich finde, dass gerade im Moment wahnsinnig viel passiert. Ich finde, gerade im Moment gibt es so viel unfassbar talentierte Menschen, die aber die Chance nicht bekommen, von den Großen zu lernen. Das ist echt traurig. Also deswegen mache ich jetzt auch diese Challenge, weil mich hat es so, das hat mir so wehgetan zu gucken, dass da, wir haben uns ja vorher über ein Talent unterhalten, das du jetzt gerade im Studio hattest. Und wenn ich gucke, dass diese Person da zu Hause sitzt, voller Zweifel und eigentlich nur einmal einen Tag mit dir arbeiten muss, um dann zu merken, oh, wie geil. Und das finde ich immer so schade, dass das gerade im Moment auch wieder so schwierig ist.
Ja.
Was können wir tun? Was hast du für eine Idee?
Ja, wie gesagt, also ich bin im, jetzt ich zugeben, weiß ich nicht im Dauernden, aber immer mal wieder, Mensch, wie sieht's aus? Wir brauchen Nachwuchs und im Moment funktioniert es in erster Linie oder am besten, wenn ich die Leute reinhole und sie einfach erstmal zusehen. Also ich spreche jetzt natürlich nicht von Leuten, die schon gesprochen haben und grundsätzlich einfach besser ins Geschäft kommen wollen, sondern ich spreche von denen, die eigentlich noch nicht so viel Erfahrung im Synchron haben. Und ich bin bei einer anderen Sache dran. Wir haben jetzt eben auch ein Diversitätscasting gemacht, was auch sehr, sehr interessant war.
Lustig, hatte ich vor kurzem auch gerade eine Anfrage. Ja. Mhm. Also können wir uns nachher gerne mal nochmal austauschen, weil das ist so eine Sache, das muss ich lernen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil du hast ja bestimmte Eigenschaften, die du verbindest und ja, und wir müssen da ein bisschen mit Konventionen, Traditionen und auch Glaubenssätze so ein bisschen brechen. Aber interessant, wie hast du das dann gemacht?
Naja, wir haben es als normales Casting gemacht, wobei ich eigentlich so ein bisschen drauf gehofft hatte, dass da, ich sag mal, die bunteren Vögel auch buntere Vögel sprechen können, weil da ist es ja oftmals das, tatsächlich, dass die, ich habe auch schon so diese, ob das jetzt eine, wie heißen die, Drag Queen oder sowas gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, wenn das wirklich jemand ist, der sich so fühlt, spricht er das dann doch nochmal anders als ich. Der macht das so, ich mach's jetzt auch, aber vom Gefühl ist es natürlich was anderes.
Ich glaube, du würdest es chargieren. Und das spürt man. So ein bisschen. Also jetzt nicht so extrem chargieren, sondern du würdest einfach auch da die Eigenschaften etwas hervorheben und vielleicht sogar einen Ticken zu viel reingeben. Und das ist die Gefahr dahinter. Und das ist genau das Problem. Das hatte ich hier auch. Ich habe lustigerweise, ich habe es ja man weiß es ja nicht. Also man ist ja nicht damit aufgewachsen. Ich bin ja ganz klassisch aufgewachsen, da war der Wolfgang Hess, dann gab es den Klaus Kindler, Arnold Marquis und keine Ahnung, weißt du, da hast du diese Bom, dann hast du die Madeleine Stolze, Dagmar Dempe und so, weißt du, diese Hero-Stimmen und dann hast du ja dieses Einsortieren, ja. Ich habe vor kurzem ein Hörspiel, ein Hörbuch-Podcast aufgenommen mit einem Transgender-Model und da habe ich erst gecheckt, was da so abgeht. Und dass das nicht Charge ist und dass das nicht witzig ist, sondern dass es eine Haltung ist. Und da müssen wir, glaube ich, noch eine Menge dazulernen. Das ist echt interessant. Und da brauchst du doch Zeit dafür, oder? Weil du hast ja keinen Erfahrungsschatz. Du musst ja wirklich 20 Leute reinholen und sagen, mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung.
Genau, ja gut, wir haben jetzt ja keine Casting für eine bestimmte Rolle gemacht,
ja,
sondern es war einfach ein Casting, um einfach mal die aus den Schauspielschulen, es waren alles aus Schauspielschulen und so, ja, Leute, um denen einfach mal einen Einblick ins Synchron zu geben.
Mhm.
Und waren alles ganz wunderbare Menschen und tatsächlich auch viele Talente dabei. Also insofern... Ich glaube, auch hier in der wunderbaren Gruppe, da sind so unfassbar viele, in denen schlummert es nicht nur, sondern es will ja raus.
Ja, ja.
Und insofern drücke ich einfach die Daumen, dass sich die Wege hoffentlich irgendwann dann bald mal kreuzen und dass verschiedene Erleichterungen dann wieder möglich sind und dass man vielleicht einfach auch mal wieder ein schönes Casting insgesamt veranstalten kann. Das fände ich alles ganz wichtig.
Was spricht denn dagegen, eigentlich ein Casting zumindest remote zu machen? Es gibt so viele, die zu Hause ein Mikro haben, wo man noch eine Webcam dazu aufstellt. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ein kleines Studio C und da sitzt ein Tonmeister und ein Aufnahmeleiter und wir holen uns jetzt die Leute mal remote rein, die auch dann willens sind zu reisen. Weil tatsächlich, glaube ich, wäre das ja so eine Geschichte, du hast ja ein Problem, wenn du 10 Leute zum Casting einlädst. Also wenn ich jetzt ein Punktcasting hier in der Werbung mache, so nennt man das ja, wenn du Probeaufnahmen machst für bestimmte Rollen, dann ist es ja so, klar, dann spricht diese Person 10 Minuten, dann musst du 15 Minuten lüften, desinfizieren, dann spricht die nächste 10 Minuten. Das heißt, du bist einen Tag schon mal komplett damit beschäftigt, 10 Leute reinzuholen, um überhaupt ein bisschen einen Querschnitt zu haben. Also das wäre zum Beispiel eine Anregung von mir. Ich als alter Pragmat, der einfach sagt, okay, pass mal auf, aber so diese erste Castingrunde vor dem nächsten DSDS-Recall, die kann ich doch locker über Leitung machen. Und dann habe ich keinen Schiss mit irgendwie Auflagen, Unterschriften, QR-Code scannen, sich einloggen und Gedöns. Warum nicht?
Ja, ich weiß, ich bin einfach, ich bin ein Freund von diesem, ja, dabei sein.
Ja, natürlich.
Du, auch diese die Studioluft schnuppern.
Ja.
Und dieses Aufgeregtsein. Nicht zu Hause im Sessel sitzen, sondern hinfahren. Und
ja.
Bum, 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 bum. Und dann sich im besten Fall, hey, es ist alles okay. Du musst kein Herz transplantieren, wir sprechen einfach ein bisschen. Also,
das ist ja der Punkt, weil er ist ja mehr dabei, als nur jetzt die Stimmperformance zu machen, auch diesem Druck gewachsen zu sein, diesem ungewohnten Gefühl, dann hast du da Regie sitzen, hast wahrscheinlich nur Ehrfurcht vor diesem Menschen, der da sitzt, dann hast du Worst-Case-Cutter in sitzen, wo du ein bisschen Angst hast, weil die einfach einen Job machen, den können wir nicht so ohne weiteres, den checken wir auch nicht. Und gut, Tonmeister, anders als in der Werbung, reden Tonmeister jetzt nicht so wahnsinnig viel beim Synchron. Deswegen geht es ja noch. Aber da sitzen da 3 Leute und Worst Case noch irgendwie Endkundschaft mal zu Besuch. Und dann so. Und dann wird alles dunkel und dann geht es 3, 2, 1 und jetzt bitte. Und zu merken, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich den ersten verkacke, ist eine Sache, es gehört zu haben. Die andere ist es, es erlebt zu haben. Und das ist einfach, glaube ich, das, was im Moment wirklich fehlt. So dieses mit Herzklopfen, ja, reingehen.
Ihnen die Angst zu nehmen.
Ja.
Weil ich hatte neulich mit Nina auch wieder so ein Gespräch, weil die war in einer Gruppe. Wir haben da auch so ein bisschen einfach mal ausprobiert.
Ja.
Da kam die Edith Besse mit einigen Leuten zu uns, damals noch in die Scala in Unterhaching. Mhm. Und wir haben, und es kamen Leute, wie du schon vorhin sagtest, von der DP. Mhm. Und eine reizende Dame, Mitte 50, aus Niederbayern. So, was soll ich jetzt machen? Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt den Text geben soll, weil ich wusste, das wird eine Katastrophe. Und dann waren wieder andere dabei, die ganz tolle Ansätze gezeigt haben, den Take einmal gemacht haben, vielleicht ein bisschen zu schnell waren. Dann sagt die Cutterin, mach's ein bisschen breiter. Die haben Schweißausbrüche bekommen. Und dann, habe ich gedacht, das war schon sehr nervös. Bei der zweiten oder dem zweiten habe ich dann gedacht, Leute, was ist denn los? Und habe dann eben mal rumgefragt und dann wurde mir eben gesagt, es wurde ihnen gesagt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann kannst du es schon vergessen. Und wenn ich dann sowas höre, dann kriege ich eine solche Wut auf die Ausbilder in dem Fall, weil bei uns, ich empfinde es zumindest immer so, ist der Weg zumindest ein Teil des Ziels.
Absolut. Absolut.
Und wenn ich merke, der steigt immer wieder ein, steigt immer wieder ein und versucht, hat es noch nicht hundertprozentig und so, dann mache ich einen Take 20 Mal. Wenn ich merke, natürlich, da ist das Feuer da, da hat es nur noch nicht ganz begriffen, vielleicht habe ich mich auch nicht gut ausgedrückt, da gibt es ja viele Parameter, die dann...
Natürlich. Ich finde es ja auch zum Beispiel so ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt in einem Coaching gerade mit einem Sprecher, der hat tatsächlich gemeint, in der Werbung, das ist so krass, wie die alle sofort auf den Punkt sind, wenn sie sprechen. Und da ist mir klar geworden, jemand, der außenstehend ist, weiß gar nicht, dass wir jeden Werbespot ja in 20, 30 Versionen aufnehmen. Ja. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wann ich das letzte Mal einen One-Taker durchgezogen habe. Ich weiß es nicht. Also ich krieg wahnsinnig wenig.
Du holst mich ja nicht.
Ja, weil ich Angst habe, dass die Statistik dann durchbricht, weißt du? Das ist einfach das Problem. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also Werbung ist so, dass du durch das, dass es so kompakt ist und so filigran ist, schneidest du ja jede Silbe dahin, wo sie hingehört. Ja. Und dieser Trugschluss, weil du einfach nicht weißt, wie es wirklich funktioniert. Und ich meine, sorry, ey, wenn du es nicht beim ersten Mal schaffst, hast du verkackt. Berufsverbot und zwar sofort. Das ist, wir reden da von Künstlerseelen, also wir reden von zerbrechlichen Persönlichkeiten, wie sie sein müssen, weil sie sonst ja die Emotionen gar nicht transportieren könnten. Und wenn jemand schon, ganz ehrlich, die Seele aufmacht und da Gas gibt und dann haut da jemand rein und sagt, du, wenn du nach einem Tag das nicht machst, dann kannst du es eh knicken. Mir kocht so ein bisschen die Galle gerade. Aber ich hoffe, man merkt es nicht. Ja. Aber nochmal zurück zu Sabrina, die mich gefragt hat, aber jetzt auch ohne Corona, sind die Studios grundsätzlich fein damit, wenn ich einfach sage, ich würde gerne mal bei euren Aufnahmen Mäuschen spielen? Das hatten wir ja vorhin ein bisschen als Thema abgefrühstückt, dass es gerade schwierig ist, aber wir kriegen es irgendwie mit der Zeit ja wieder ein bisschen mehr hin. Natürlich, wenn jetzt morgen 50 Leute anrufen bei Scala, FFS und wie sie alle heißen, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, da sagen die, und ich würde gerne mal aufhören, mit dir zu telefonieren, danke. Das ist
dann
ganz klar.
Dann holen wir den Herrn aus Hameln.
Ja, genau. Wer hat es gerade geschrieben? Thomas Birker. Krischi ist in der Tat ein One-Take-Monster. Ja, weil alle gut sind, verdammt. Das ist das Problem. Und dann sitzt der Kunde da und sagt so, welchen nehme ich jetzt von diesen 30? Das ist ja das nächste Problem. Aber nochmal zurück zu der Frage mit dem Studio. Ich habe mich immer schon gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand Werbesprecher werden will. Das Problem bei Werbesprechen und beim Synchron ist ja auch, wir lernen vom fertigen Produkt. Das heißt, ein Werbesprecher lernt vom Werbeblock. Da ist ja unfassbar Kompression und Limiting und Vollgas und mehr EQ, mehr Bass und keine Ahnung was drauf. Und jeder versucht es dann krampfhaft herzustellen mit seiner Stimme, was ich hier technisch reindrehe, weil das geht ja gar nicht. Ja? Und würde man hier einfach ich sage ja immer, lerne am Ursprung, nicht am Endprodukt. Weil am Ursprung lernst du, was dein Job ist. Endprodukt lernst du, was ein geiler Techniker daraus macht. Aber das sollst du ja nicht lernen, sondern du sollst ja lernen, was du machst. Und ich frage mich, ich habe noch nie, seit 25 Jahren mache ich Werbung, ich habe noch nicht einmal die Frage bekommen, kann ich mal eine Woche bei euch Praktikum machen, damit ich verstehe, was da passiert. Ich habe es noch nie gehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir jedes Verständnis, weil ich habe auch meinen Job da gelernt, wo die Basis ist. Und bin da rein und habe gesagt, mache ich. Und hier gebe ich jetzt Vollgas. Und klar, mit Corona ist es relativ schwierig. Aber ich sage jetzt mal hier, wir testen ja eh zweimal die Woche und sind alle relativ tiefenentspannt. Wenn jemand mit einem frischen PCR-Test hier ist und sagt, darf ich mal einen Tag Mäuschen spielen, dann bin ich der Erste, der sagt, ja klar, mach doch mal. Also stört ja nicht. Arbeite mit. Du bist nicht hier zum Wissen abgreifen, sondern dann, weiß ich nicht, du machst Lüftung, stellst das Mikro ein, das lernst du beim ersten Mal, beim zweiten Mal machst du es. Klar, miteinander, aber okay, wer war es jetzt? Kann ich mal eine Woche bei euch Praktikum machen? Doro, fast zu spät, das hat jetzt auch die Sarah vorhin geschrieben. Ich habe es nie angekündigt, aber die Nummer mit der Stunde ist rum. Also das langt sowieso nicht. Ja? Also die Stunde, wir sind jetzt mittlerweile wieder bei 1,5 und werden auch heute noch die nächste Viertelstunde damit dann verbringen. Deswegen schön, dass ihr alle noch dabei seid. Wie kommst du so ganz grundsätzlich klar? Du warst im Studio, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die persönliche Ebene. Du warst ja seit Februar intensiv da. Du hast gesagt, du bist immer vor Ort. Du hast diese Auflagen, du hast diese Scheibe zwischen dir und dem Tonmeister, was ja teilweise auch nicht schlimm ist, weil hilft ja manchmal sogar.
Das ist völlig okay.
Übrigens, Geschäftsidee.
Bringt, glaube ich, nicht viel, aber...
Nee, bringt eigentlich gar nichts. Aber die Geschäftsidee wäre, es gibt doch diese selbstdimmenden Scheiben auch, oder?
Na, so hässlich ist der Tonmeister.
Nee, nicht hässlich, aber einfach mal so zu zeigen, hey, hier reden die Großen. Nein, Tonmeister sind grundsätzlich schöne Menschen. Wie Regisseure auch. Und CutterInnen. Ja, sind grundsätzlich sehr schöne Menschen. Deswegen haben die sich auch einen Arbeitsplatz im Dunkeln,
ausgesucht.
Ja, scheiße. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, ernsthaft. Wie kam es mit den Einschränkungen zurecht? Hat dich das tangiert oder bist du eher so auch, dass du sagst, ich finde meinen Weg und ich muss mich halt kurz ein bisschen umstellen, aber im Endeffekt, wenn es jetzt so ein halbes Jahr weitergeht oder ein Jahr, komme ich auch klar oder sagst du, hey, ich will wieder mein Leben zurück? Wie tickst du da so?
Also du meinst jetzt aber rein beruflich?
Rein beruflich. Privat ist eine ganz andere. Ich meine rein beruflich.
Rein beruflich kann ich nur sagen, ich finde, die Firmen haben das alles hervorragend umgesetzt, was ihnen als Auflagen aufgedrückt wurden. Und ich sag mal, behindern uns. Ich meine, es ist ja letztendlich auch ihre Produkte, die wir da erarbeiten. Aber trotzdem haben die das nach wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Und ich finde jetzt das nicht so schlimm, wenn ich alle Stunde mal zum Rauchen gehen muss.
Ich würde es damit deswegen nicht anfangen, aber ja. Nee, na klar. Also, wie war es im Winter? Weil viel Lüften, viel Frischluft und so. Ich weiß noch genau, dass ich März, April, wo es noch echt so zackenkalt war, dass ich das nicht ganz so geil fand, hier irgendwie mit offenem Fenster zu arbeiten. Und im Moment ist auch wahnsinnig viel Sirenengeheul da vor der Tür. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Theresienwiese scheint immer so ein bisschen, also es ist lauter als auf der Wiesn.
Es klingt jetzt, als würdest du das Fenster auch bei den Aufnahmen aufhaben.
Kommt aufs Projekt an. Also,
Na, das haben wir ja natürlich nie.
Nee, habt ihr nie. Also nee, bei der Aufnahme im Aufnahmeraum natürlich nicht. Das nicht, weil da geht ja nicht. Das kannst du ja nicht machen.
Ja.
Aber immer
also bei uns wird ja auch nur alle, wie gesagt, alle Stunde, genau. Alle 1,15 wird dann halt mal gelüftet. Ich finde das immer eher zuträglich.
Natürlich, Sauerstoff hilft.
Wenn dann plötzlich da auf der Dispo steht, 160 Takes von 9 bis 13 Uhr. Mhm. Und du denkst dir, okay, wie sollen wir das schaffen? Und jetzt mittlerweile sind die Takes so, wie sie eigentlich sein sollten, wie ich finde, weil immer automatisch etwas abgezogen wird für diese Pausen.
Aber merkst du in der Schlagzahl so ein bisschen was? Also, dass du Take pro Tag, wie äußert sich das oder wie stark ist das?
Na, du musst dir immer vorstellen, es hängt natürlich immer sehr davon ab, ob du, wie wir relativ häufig, einen Sprecher vormittags, einen Sprecher nachmittags. Da machst du dann halt deine Päuschen. Mhm. die sind ja auch ein bisschen variabel. Also wenn du dann mal nur 5 Minuten machst, ist auch okay. Und das nächste Mal, wenn du dann wieder schneller bist, sind es dann halt 20 Minuten.
Ja.
Das macht ja Kraut nicht fett. Aber schwierig wird es dann an Tagen, an denen du 10 Leute im Studio hast.
Ja.
Weil dann einer spricht 4 Takes, dann wird gelüftet, dann spricht der nächste 7 Takes, dann wird gelüftet. Und da kriegst du dann natürlich keine große Schlagzahl hin. Was aber auch okay ist. Das ist einfach den Zeiten geschuldet.
Ja, wobei man da glaube ich auch so kleine Nebenrollen, die so 1-2-Taker sind, da kann man ja auch mal doppelt und dreifach besetzen, wenn eine Staffel dazwischen ist oder so. Dann kann man ja sagen, du, ich hätte da noch einen Satz aus Folge 25.
Ja, das ist ja, das ist ja, ja da
sowieso
beinhaltet. Also ja. Das heißt ja nicht, dass das jetzt diese 7 Takes meinetwegen aus einer Folge sind.
Ja.
Sondern das sind dann 3 Takes aus Folge 313, 2 Takes aus Folge und so weiter. Da wird dann dazwischen natürlich nicht gelüftet, sondern es geht ja immer nur um die Leute.
Natürlich. Jetzt haben wir noch so 10 Minuten vor uns. Jetzt würde ich gerne mal, ich habe so 3 Punkte, die ich gerne mit dir noch klären möchte, aber ich glaube, der wichtigste ist jetzt hier im Zuge von Stimme zu Marke natürlich. Die Zeit ist ja schwierig für neue Talente, aber auch eigentlich eine sehr gute Zeit und eine sehr positive Zeit. Wie würdest du sagen, ist es im Moment am schlausten, ja, reinzukommen ins Business? Also ich muss die Frage nochmal deutlicher stellen. Ich rede jetzt nicht von, ich komme aus dem Bayerischen Wald und weiß nicht, was ich zu tun habe, sondern ich rede von Menschen, die wissen, dass sie Stimme haben müssen, dass eine Stimmausbildung da ist, zumindest sauberes Hochdeutsch, saubere Atmung, saubere Stimmformung und am besten auch ein bisschen schauspielerisches Talent. Es muss ja nicht gleich das Diplom an der Wand sein, aber zumindest, ich weiß, wann ich traurig klinge. Also zumindest dieses Basiswissen ist vorhanden. Also nicht jetzt jemanden, der sagt, du, das fände ich jetzt mal ganz geil, im Synchron reinzugucken, weil ich wollte immer schon eine Rolle bei South Park haben. Sondern wirklich ernst gemeint. Was wäre da so dein im Moment praktikabelster Weg, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall mal vorschlagen oder versuchen?
Ich würde tatsächlich eine Mail an Aufnahmeleiter schicken, mit der Bitte, ob es die Möglichkeit gibt, sich auch persönlich vorzustellen. Weil ich glaube, das ist immer ein ganz, ganz ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese zumindest erstmalige In-Augenscheinnahme einer Person einfach schon so einen grundsätzlichen Eindruck ja auch vermittelt. Und oftmals sagt mir dann meine Aufnahmeleitung auch, du, heute um 11 stellt sich jemand vor, finde ich ganz interessant, komm doch mal rüber oder runter. Ja. Und dann sehe ich zu, dass ich die Aufnahmen da mal kurz unterbreche und dann schaue ich mal.
Ja, das kann man ja, stimmt, das kann man ja auch machen. Also jetzt ist ja Sommer, da kann man ja draußen mal kurz in 5 Minuten, wann habt ihr Lüftungspause, darf ich mal kurz auf einen Schnack vorbeikommen auf Distanz?
Ja.
Auch eine Möglichkeit. Noch so ein neues Thema von mir. Es gibt ja Synchronburgen, Hochburgen in Deutschland. Berlin, München, Hamburg und der Rest, hätte ich jetzt mal gesagt. Weiß nicht, ob ich da falsch bin. Ich tue auch da bestimmt einigen wundervollen Synchronleuten Unrecht, die in kleineren Ortschaften arbeiten. Ich glaube, Augsburg hat eine kleine Szene, Nürnberg hat eine kleine Szene. Heilbronn habe ich gehört. Wir
haben von Hochburgen gesprochen.
Eben, wir reden von Hochburgen und Berlin, München, Hamburg. Ich glaube auch in der Wertung. Von der Masse oder von der Anzahl her. Du kennst ja die Synchron-Hochburgen. Wie siehst du die Unterschiede und Vorteile der jeweiligen Metropolregionen für dich jetzt so? Einfach, du bist ja Münchner und bist ja viel in München. Sprichst ja ab und zu auch in Berlin und bist da auch unterwegs. Ja. Machst du auch Regie in Berlin?
Ja.
Ja. Jetzt kennst du ja dann also die beiden großen Synchronzentren. Wie nimmst du die Unterschiede wahr zwischen diesen beiden Städten?
Also ich finde zum Beispiel das familiäre Untereinander ist ein solches Gefälle. Also ich finde, dass man in München deutlich humaner miteinander umgeht. Da sieht man das Ganze tatsächlich noch als, wie soll ich sagen, gemeinsames Projekt, das man macht. Und also ich kann immer nur von meiner Erfahrung reden, aber von meiner Erfahrung her ist es in Berlin tatsächlich eher so dieses berühmte Haifischbecken,
ja,
wo jeder gegen jeden so ein bisschen kämpft, auch viel Neid, den ich hier in München zum Beispiel noch nie wirklich festgestellt habe.
Ja, ich schon. Und, ich schon so ein bisschen leider.
Was? Ja. Okay. Aber ich auch in was das Sprechen als solches angeht, habe ich immer hier das Gefühl, weil wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für Projekte,
ja,
kannst du auch mehr dran arbeiten. In Berlin haben die unglaublich großartige Sprecher, aber wir haben die schöneren oder die besseren Schauspieler. Also in Berlin, ich sag immer, die scannen einen Take und liefern ihn die genauso ab, wie er im Original war. Aber hier ist, glaube ich, während des Sprechens relativ wenig passiert. Und da finde ich, das ist der Unterschied, den ich so ein bisschen mache.
Ja.
Und das finde ich immer wahnsinnig wichtig, dieses mit Herz sprechen.
Auf jeden Fall. Jetzt war ich gerade so ein bisschen von der Sabrina abgelenkt, beziehungsweise dem, was sie geschrieben hat. Das habe ich bei meiner letzten Anfrage neulich als Rückmeldung bekommen. Wenn wir im Studio sind, sind wir am Aufnehmen und haben keine Zeit für einen Plausch. Ja. Ja, aber dann musst du auch dort keinen halten. Wer nicht will, der hat schon. Also im Prinzip, mein Gott, vielleicht jemanden erwischt, der einen scheiß Tag hatte. Das ist schon.
Ja, also klar, ich habe gerade versucht, mir zu überlegen, wo das sein konnte. Also ich hoffe, es war nicht in München und ich hoffe, es war nicht in meinetwegen der FFS.
Nein, also ich glaube, wenn München und Werbung, dann wüsste ich, aber ich glaube, im Synchron ist es, nee. Also weiß ich nicht. Und ja, Entschuldigung, ich habe Köln und Rhein-Main-Regionen natürlich jetzt nicht gebracht. Ecki hat das gemeint und Thomas auch. Natürlich, wir reden aber nicht von Szene, sondern von Hochburgen. Mich beschäftigt das gerade, was du gesagt hast. Und da wird auch für mich so ein bisschen Schuh draus. Natürlich gibt es unfassbar gute Stimmen und Sprecher in Berlin. Aber stimmt, also jetzt, wo du es gesagt hast, es sind sehr gute Sprecher, aber Scanner. Und ich glaube, es liegt aber tatsächlich an der hohen Schlagzahl. Es liegt an diesem unfassbaren Input-Output. Du hast ja auch eine Sprecherszene, die ist riesig. Wobei
ja, aber letztendlich, wenn du das genau nimmst, so richtig ausschöpfen tun sie es auch nicht. Weil die haben ja einen, haben hier, ich weiß es nicht, 200, sagen wir mal 200 Sprecher in München. Und keine Ahnung, also es ist jetzt einfach nur, um einen Vergleich zu ziehen. Mhm. Und in Berlin sind es dann entsprechend 800.
Ja.
Aber wenn du ganz ehrlich bist, du hörst die gleichen, sagen wir mal 30.
Ja, und
immer wieder in allen Produktionen.
Natürlich. Und das Problem ist aber auch, dass trotzdem die 30 Stimmen mit 50 Leuten besetzt sind, weil Teile echt, also es klingen sehr viele sehr gleich. Also das ist auch das, was mich so ein bisschen nervt. Was natürlich die Umbesetzung leichter macht. Und teilweise, also früher hast du noch gemerkt, wenn jetzt Stimme X plötzlich von wem anders gesprochen wurde. Heutzutage bin ich erstaunt, ach, das war ein anderer. Ei, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, egal. Ja, aber die Quote 4 stimmt locker. Also ich wäre sogar bei Stimme 5 bis Quote 5 bis 6, beziehungsweise Faktor 5 und 6. Bei wie viel Sprecher es in Berlin gibt. Also bei 200 bin ich jetzt nicht dabei. Also ich kenne in München allein fast schon vierstellig, muss ich sagen. Aber die sind nicht alle Synchronsprecher und sind auch nicht alle für alles geeignet. Aber ja, klar. Und hier ist die Szene ein bisschen überschaubarer, aber halt auch die Aufträge. Deswegen man muss wirklich entscheiden, was will ich? Will ich meinen Lebensunterhalt komplett damit verdienen und zwar relativ schnell oder will ich reinwachsen in eine Szene, die dafür aber auch, also ich nenne es auch gerne mal Mikrowellenprinzip, schnell heiß, schnell kalt oder will ich lieber Slow Cooking im Kochtopf und dafür verbrenne ich mir morgen in der Früh noch die Goschen dran. Mhm. Das ist eben die Frage und das sind diese zwei Hochburgen, Hamburg hat ja leider sehr verloren. Hamburg war früher eine Wahnsinns-Synchronszene, aber die hat ja mittlerweile an Berlin, glaube ich, alles verloren.
Ja, wobei ich ganz, ganz tolle Synchronisationen aus Hamburg gehört habe, wo ich immer wieder sage, wow, großartig. Vor allem, weil die Stimmen kenne ich nur noch gar nicht. Und wie erfrischend ist das denn?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ich habe das mit Paddy gar nicht besprochen, weil der ist ja auch viel in Berlin und viel in München. Und ich glaube schon auch, dass der den Unterschied merkt. Aber es ist natürlich... gehen so manche Herzensleute nach Berlin aus München und sind dort unterwegs. Florian ist zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren, haben wir ihn nach Berlin verloren, leider. Ich hätte ihn sehr gerne sehr oft im Studio. Und es gibt sogar manche, die halten sich sogar noch die Münchner Seele auch dort. Also im Prinzip so dieses bei sich bleiben. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich will das nicht verteufeln, dafür hat Berlin... hat die Blockbuster. Berlin hat eine Schlagzahl, Berlin hat einen Output. Das ist einfach und ist schnell und ist auch dynamisch und kann auch schön sein.
Nehmen da ja auch gern auf.
Ja, also ja.
Es ist, das ist schon cool. Immer ein schönes, die bereiten dir auch ein schönes Ambiente. Nur dieses Herz, das finde ich hier einfach mehr schlagend in München.
Wobei ich ja grundsätzlich glaube, dass ein Münchner in Berlin sowieso immer ein bisschen sich bedrängter fühlt und dafür ein Berliner in München sich gelangweilt fühlt. Das kann ich mir schon auch vorstellen.
Also ich habe immer den Eindruck und kriege das auch von Kollegen mit, du bist immer erstaunt, wenn die Berliner dann hier sind, die freuen sich wie ein Schnitzel. Die sehen plötzlich nicht, bam, bam, das müssen wir schaffen, sondern ey, jetzt machen wir mal ganz easy, fangen wir mal langsam an und du musst ja die Rolle erstmal finden und so weiter. Und die fühlen sich denn hier pudelwohl.
Ja, das habe ich, ich habe mich vor kurzem mit einem sehr, sehr guten Sprecher aus Berlin unterhalten, der jetzt in den Süden ziehen wird in nächster Zeit, also in den nächsten, weiß ich nicht, 6, 8 Monaten, weil er einfach sagt, hey, es langt jetzt diesen...
Mit dem du auch im Biergarten warst?
Nein, nein.
Ah, okay.
Und da ist es ja auch so, tatsächlich Berliner, die hierher kommen, sagen, ey, es ist ruhiger, es ist wohlwollender, es ist entspannter. Ja, aber dafür haben wir auch nicht so einen riesen Output. Also ich glaube, das ist Pro und Contra. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Ich weiß es nicht. Vielfalt ist was Schönes, Output ist was Schönes. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, mir ist Herz wichtiger und Seele. Und dann ist halt nicht der ganz dicke Geldbeutel. Dann sind es halt nicht 3 Studiojobs pro Tag, sondern halt nur... 2 oder einer. Das ist halt einfach so. Aber ich finde es grundsätzlich hier sowieso. Ja, mein Gott, Heimat ist Heimat.
Gräbig,
es ist einfach so, wie es ist und das ist super. Krischi, ich habe Millionen Themen noch mit dir zu bequatschen, aber leider nicht Millionen Stunden noch Zeit. Aber ist ja nicht das einzige Gespräch. Wir werden uns auf jeden Fall hoffentlich bald wieder auch in Persona sehen. Das finde ich immer sehr schön. Ja, und wenn du mal weniger Regie machst, dann kann ich dich ja auch wieder buchen.
Kill him.
Ja, nein. Ich, wie gesagt, es gibt so viele Menschen, wo ich wirklich sage, hey, verdammt nochmal, wieso sehen wir uns so unfassbar selten? Und dann weiß ich auch, dass München zum Beispiel auch in der Werbung gerade völlig verliert. Also Werbung ist Düsseldorf, ist Berlin natürlich auch. Genauso wie Synchron ist die Werbung abgewandert. Ja, also wir hatten ja das goldene M hier, was ja halb München ernährt hat, was jetzt einfach mal halb Hamburg ernährt. Das ist einfach so. Das ist passiert. Und deswegen ist es sehr viel Bewegung drin. Aber solange es so Menschen auch wie dich gibt, mit Förderung, mit Seele, mit Herz und auch Verständnis für, wenn es mal wieder länger dauert, weißt du, dann bist du auch der mit dem Snickers bei Take 20, dann ist das so. Und deswegen glaube ich an diese Szene und ich werde einen Teufel tun, da irgendwas dagegen zu unternehmen oder auch nur der den Rücken zu kehren. Deswegen, Krischi, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich fand es sehr informativ.
Ich danke dir ganz herzlich. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr, sehr
ich
gerne.
Danke allen, die zugeschaut haben und vielleicht was wieder mal rausziehen konnten.
Da bin ich mir ganz sicher, weil du hast so viele Sachen mitgegeben, die wirklich wertvoll sind und vielen Dank dafür. Und euch allen draußen, schön, dass ihr dabei wart. Ganz am Anfang war es dämlich, irgendwie Streaming-Software mag nicht. Installiert übrigens keine Updates, das ist eine ganz wichtige Info. Wenn ein System läuft, keine Updates installieren. Macht's nicht, genau. Und vielleicht nächstes Mal über eine andere Software, wieder mal ohne Aussetzer und mit komplettem Intro und alles wird super. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche und ja, alle, die an der Challenge mitmachen, ihr seid der Hammer. Also ich werde wieder nicht schlafen können, weil so viele Videos eingetrudelt sind und ihr seid grandios und das ist es, was auch dafür sorgen wird, dass ihr gehört werdet, ganz sicher. Also nicht, dass ihr jetzt mir Mails schickt, sondern dass ihr euch zeigt, dass ihr rausgeht. Und das finde ich ganz toll und ich bewundere euch dafür. In diesem Sinne, genug gequatscht, schönen Abend. Krischi, mein Lieber, danke, dass du dabei warst.
Servus, ich danke, ciao.
Schönen Abend, tschüss.